Ja, hallo, liebe Leute, willkommen im Salatschatten der unordentlichsten und am schlechtest vorbereitetsten polit- und philosophischen Sendung in der europäischen Radiolandschaft. Ich bin stolz darauf, aber nur auf diese Weise kann man sich ein paar Freiräume freihalten, indem man auf Professionalität verzichtet, aber nicht auf die Substanz dessen, was man erzählt und denkt und spielt. Wir haben heute einen Gast. Ich stelle ihn einfach mal vor, ganz geheimnisvoll. Wir sagen noch nichts zu ihm. Er heißt Marv. Hallo Marv.
Tag.
Geh mal ein bisschen mehr als
okay, mit. Hi.
Ja, wir haben Marv an unserer Seite und ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich sage euch erstmal, unter welches Motto ich die Sendung gestellt habe. Das Motto heißt, was tun? Das sagt jetzt bestimmt niemandem was, außer Leuten, die schon mal beim guten alten Lenin reingeschaut haben, in seiner berühmten Schrift, in der er darüber philosophiert, was man denn nun tut in einer Situation, in der man mit viel Aufwand den Arbeitern gesagt hat, was der Grund ist für ihre Lage. Und aber alle Linken sich in ja, politischen, wirtschaftlichen Verlagsstuben eingerichtet haben und eigentlich gar keine so richtige Lust mehr haben auf Revolution. Und der sagt dann, naja, dann was wollen wir machen? Die Spaltung oder die Kräfte halbieren oder die Kräfte halt konzentrieren auf die, die jetzt wollen und die, die nicht wollen, naja, die sollen dann weiter ihre Bücher schreiben und ihre Zeitschriften verlegen. Ich habe mir was rausgesucht und zwar habe ich in meinem Schrank gewühlt nach uralten Heften aus dem Jahr 1990. Telegraph steht da drauf. Telegraph, das war so eine Publikation noch von der Umweltbibliothek, noch aus DDR-Zeiten, zur Kirche von unten, der einzige, ja, so nicht FDJ-mäßig und parteimäßig organisierte Raum, wo man so ein bisschen was anderes auch denken konnte und diskutieren konnte. Und der Telegraph hatte dann nach der Wendezeit plötzlich ganz neue Aufgaben. Und zwar gab es viele, viele ja, alternative Kultur und Umwelt und sonstige Projekte, unter anderem auch besetzte Häuser, jede Menge. Das ging in der DDR auch ganz einfach. Diese Häuser hatten dann aber ein Problem nach kurzer Zeit schon bekommen. Ich lese jetzt einfach mal in loser Folge aus den ersten Heften so kleine Abschnitte aus Artikeln aus diesem Telegraph vor, der, naja, sich auch dem Thema, ich sag's noch nicht, wie es heißt. Also als erstes haben wir das Heft vom Februar, genau. Überfälle von Nazi-Skins. In der Nacht vom 17. zum 18.02. wurde in Ost-Berlin von rechtsextremen Jugendlichen in der Koriner Straße ein Punk zusammengeschlagen, sowie Scheiben des besetzten Hauses Schönhauser Allee 20 eingeworfen. Dazu folgender psychologisch interessanter Augenzeugenbericht. Lese ich jetzt nicht vor, aber sowas hat man damals geschrieben. Aber es geht weiter im nächsten Heft. Das ist jetzt, glaube ich, der März. Nazi-Überfälle. Berlin-Prenzlauer Berg. Am Samstag, den 3. März, griffen 100 rechte Fußballanhänger und Faschoskins ein besetztes Haus in der Kastanienallee 38 an. Das an diesem Tag eröffnete Café Red Pub wurde demoliert und mit Steinen die Scheiben des Hauses zertrümmert. Potsdam. Seit 2 Wochen werden fast täglich ein besetztes Haus und ein Infocafé von Faschisten angegriffen. Die Scheiben werden zerschossen, die Anwohner angegriffen. Westberliner Faschoskins unterstützen die Potsdamer rechte Szene tatkräftig. Das ist jetzt der Mai, ja? Mai 90. Nazi-Überfälle häufen sich. In der Nacht vom 5. zum 6. April wurde das besetzte Haus in der Adalbertstraße Berlin-Mitte von Faschisten angegriffen. Sie warfen Steine in mehrere Räume, dabei gingen Scheiben zu Bruch, schlafende Kinder wurden durch Steine gefährdet. Es besteht die Gefahr, dass die Faschisten an unvorbereiteten Tagen außerhalb von Fußballterminen intensiv versuchen, besetzte Häuser anzugreifen. Das wurde auch deutlich, als 12 Faschisten mit Gasmasken und SS-Mützen am 4. April ein besetztes Haus überfielen und dabei eine Frau krankenhausreif schlugen. Es bedarf in Zukunft einer stärkeren Öffentlichkeitsarbeit und des Schutzes aller angriffsrelevanten Objekte. Weiter geht es mit Vorbereitungsgedanken zum 20. April, der erwartet wird von heftigen Aktivitäten der rechten Szene. Im nächsten Monat, jetzt sind wir bei Mai, ein Bürgerblatt aus Rostock fängt an, darüber nachzudenken, was denn da nun los ist, auf recht simple Weise. Von der Grüppchenkultur zur Massenbasis aus Bürgerrat Rostock. Nachdem die Republikaner aus den Schlagzeilen der Presse verschwunden sind und ihre altvordere Werbebotschaft von Einig Vaterland inklusive der Parole Deutschland zuerst jetzt parteiübergreifend angestimmt wird und sogar die Grenzen von 1937 wieder in der Öffentlichkeit diskutabel geworden sind, scheint rechtsextremer Politik der Wind aus den Segeln genommen worden zu sein. Wesen und Erscheinung eines Prozesses fallen aber auch hier auseinander, die durch CDU, SPD, DSU und Liberale im Wahlkampf kultivierte Deutschland-Euphorie hat Emotionen und Erwartungshaltungen erzeugt. Ja, also der erste Versuch einer ja, etwas bescheidenen Reflexion. Pfingsten in Ost-Berlin. Jetzt denkt man schon taktisch nach. Und dass die Faschisten nicht nur am Fußballsonntag Samstag losschlagen, sollte sich auch herumgesprochen haben, aber scheinbar sind daraus noch keine Konsequenzen gezogen worden, wie die Vorkommnisse am 1. Juni zeigten. Die Faschisten hatten keine große Mühe, die Kaffeetür im Tacheles-Gebäude, ehemals Kamerakino, aufzubrechen und brutal gegen die Besitzerinnen vorzugehen. Eine Frau wurde von einem Molotow-Cocktail getroffen und liegt derzeit im Krankenhaus. Die Gefahr der Erblindung besteht. Offenbar ist es jetzt bei den Faschisten Doktrin, auch gegen Frauen vorzugehen, feministische lesbische Frauen aufmischen, Zitat der N.A. Weitlingstraße. Nationale Alternative Weitlingstraße, auch die Kollegen von der rechten Front hatten Häuser besetzt und ja, auch von dort aus operiert. Haben wir noch ein letztes? Erklärung des besetzten Hauses in der Ostberliner Lottumstraße 10a. Da ist jetzt das Bandito Rosso drin, ein Hausprojekt. Die vermelden, wie nach jedem Fußballspiel des FC Berlins zogen am 26. Mai 1990 wieder ca. 300 rechte Skinheads und Hooligans nach Beendigung des Spiels gröhlend und randalierend vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Richtung Alex. Ca. 100 von ihnen kamen über die Schönhauser Allee 5 in die Lottumstraße und griffen uns mit Steinen und Leuchtspurgeschossen an. Um dem Angriff entgegenzuwirken, ergriffen wir entsprechende Verteidigungsmaßnahmen. Es gelang uns, die Faschisten nach kurzer Zeit in die Flucht zu schlagen. Die Faschisten zogen zum Alexanderplatz und beschäftigten sich dort unbehelligt von der Polizei mit dem Verprügeln von Ausländern. Erst als ein Trupp von Punks die Faschisten vertreiben wollte, wurden die Polizeiknüppel tätig, natürlich nur gegen die Punks. Keinen Fußbreit der Faschisten. Soweit ein paar Einblicke in die Untergrund- oder Alternativpresse des Jahres 1990. Damals hatten sich Leute gedacht, ja, schön, DDR ist weg, dieser autoritäre Staat, jetzt haben wir alle Freiheiten, aber binnen kürzester Zeit war damit nichts mehr los. Man musste sich Gedanken machen, woher kommt denn das nun alles? Man musste sich organisieren, man musste sich aus den Erfahrungen klug werden, auch militant organisieren mit Baseballschlägern. In Potsdam gab es ein Infokaffee, da habe ich es mal erlebt, wie plötzlich aus heiterem Himmel die Tresencrew unter die Theke griff und statt Wodka und Bierflaschen Baseballschläger herausholte und recht entschlossen herausstürmte, um einen drohenden Angriff von Faschisten, die das eben so regelmäßig taten, wie auch vorhin beschrieben im Artikel, abzuwehren. Das war natürlich eine Zeit, in der junge Leute, ältere Leute, wie auch immer, man nennt das politisiert werden. Also in einer Zeit, wo es viel nachzudenken gibt, was wird jetzt passieren, was können wir machen, wir können was machen, aber sofort wird uns in die Quere gekommen von der Polizei, von Faschisten und sonstigem. Nun sind viele, viele Jahre vergangen, 23 an der Zahl. Ereignisse wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, die Wiederbewaffnung, auch ein Moment sehr vielfältiger Aktivitäten, Demonstrationen und politische Organisierung oder 68, Studentenbewegung und Vietnamkrieg und so weiter. Und eben auch die Wendezeit und der wiederaufkommende deutschnationale Faschismus und das ganze deutschnationale Getöse. Wie sieht es denn heute aus? Gibt es denn einen Grund, sich mit dem Staat, der Gesellschaft, der Politik in einer solchen Weise zu befassen, dass man auch zu Antworten kommt? Marv, jetzt bist du dran nach meinem langen Gerede. Du bist noch ein relativ junger Mensch und bist aber engagiert in einer Weise, die mich sehr freut. gibt es denn in deiner Altersgruppe, ich sag mal so 18- bis 30-Jährige, ganz grob anvisiert, viele junge Leute, die der Gesellschaft Fragen stellen und das nicht so akzeptieren?
Also ich denke, dass es genug Leute gibt, die der Gesellschaft Fragen stellen. Das ist eine regelmäßige Sache, das machen alle irgendwann. Die Frage ist natürlich nur, in welche Richtung geht das? Es kann in eine rechte Richtung gehen, kann in eine linke Richtung gehen. Und die Frage ist, hat man die organisatorische Kraft oder die, wie soll man sagen, die Perspektive auf was anderes, was Neues? Und es gibt immer Leute, die sich Fragen stellen.
Naja, aber solche bewegenden Momente, wie nach der Wendezeit oder eben auch solche neofaschistischen Aktivitäten, die, oder weiß ich jetzt, in Griechenland, die Krisenfolgen oder so, das denke ich, dort werden also Leute vielleicht mehr als zu so Normalzeiten dazu angeregt, mal eine Frage zu stellen, die vielleicht ihre bisher gedachten Antworten.
Ja. Also ich denke, die Frage ist doch immer, wie groß sind die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und entsteht ein Kräftevakuum etc. Wenn man sich 68 anguckt, da ist ja das klassische Bild, dass es eine Jugend war, die plötzlich Fragen gestellt hat, wie wart ihr verquickt in, ihr die Eltern verquickt in faschistische Vergesellschaftung etc. Und nach der Wende entsteht ein riesen Machtvakuum. Die Polizei weiß nicht, was sie machen soll, die weiß nicht, wie sie es machen soll. Die Jugend organisiert sich, manche organisieren sich nach rechts, manche nach links. Und das sind natürlich Momente, wo man sich politisiert. Und das sind Momente, wo eben aus diesem Vakuum eine neue Organisationsform hervorbricht. Und ich denke, daher rührt das. Und heutzutage, jetzt gerade natürlich haben wir die große Krise, aber die realgesellschaftlichen Einschnitte sind doch für die meisten Menschen hier in Deutschland vermutlich noch nicht ganz so groß. Natürlich haben wir riesen Leiharbeit, Zeitarbeitssektor. Aber ich habe das Gefühl, die Jugend interessiert sich recht wenig dafür. Also ja, ein Großteil der Jugend zumindest.
Was die Jugend betrifft, diese ganzen Veränderungen im sozialen Leben, in der Absicherung, in der Lohnarbeit, Hartz IV, wurde ja damals von der SPD-Regierung eingeführt. In diesem Zuge gab es auch Proteste und Organisationen. Hartz IV-Bewegung, Anti-Hartz IV-Bewegung, dann später Anti-Sanktionsbewegung, also diese unsäglichen 100% Sanktionen, die das Jobcenter verhängen kann für Leute, die sich unbotmäßig verhalten und nicht den Anweisungen und den Interessen des Arbeitszwangs und der Lohndrückerei folgen wollen, aus welchen Gründen auch immer, die können mit Entzug sämtlicher Lebensmittel bestraft werden. Eigentlich
furchtbar, ja.
Eine Sache, wo man vielleicht auch eine Solidarisierung von Beschäftigten und von allen erwartet hätte, weil das hat schon einen gewissen faschistoiden Charakter, diese Politik.
Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Die Frage ist ja immer, hat man eine Struktur von Öffentlichkeit, wo man sich austauschen kann? Und leider Gottes, obwohl es sehr viele Menschen sind, die davon betroffen sind, finden sie keine Öffentlichkeit, keinen Rahmen, in dem sie sich so organisieren können. Natürlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Internetforen etc., aber es hat nicht die Relevanz. Das, was in unserer Gesellschaft diskutiert wird, das sind alles Fragen von Leuten, mit denen ich zumindest recht wenig zu tun habe. Und die drehen sich überhaupt nicht um sowas, um soziale Missstände oder um die Arbeitswelt. Und wenn dann immer nur plack ein bisschen ran, dann schaffst du es schon. Also ich glaube, das ist auch das große Problem.
Also es gibt die große Hoffnung, dass die Welt schon so halbwegs vernünftig eingerichtet sein wird. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man einen der Plätze kriegen, die, ja, wo man durchkommt, wo man klarkommt.
Genau, und wenn es nicht funktioniert, wird einem gesagt, naja, ist halt richtig so. Irgendwie taugst du vielleicht nicht richtig.
Okay, also das war ja so ein bisschen mein Ansatz mit der Politisierung. Mhm. Wenn es also wirklich wie jetzt im Moment in der Bundesrepublik, also im Gegensatz zu Griechenland, nichts gibt, was die Leute zu was bewegt. Na gut, vielleicht der Bahnhof in Stuttgart oder so. Kann man denn sämtliche Hoffnungen aufgeben, dass irgendjemand mal einen anderen Gedanken fasst als den, der ihm von FAZ bis Bild vorgekaut wird?
Nee, ich denke nicht. Also die gesellschaftlichen Widersprüche liegen offen. Und das merkt man. Die Frage ist, wird es bewusst oder wird es unbewusst? Und es gibt immer Jugendkultur, es gibt immer Erfahrungen von Kollektivität, es gibt immer Ausbrüche und es gibt ja auch, wie es hier in Potsdam, gibt es genug Leute, die was machen, die, wenn Nazis auf der Straße sind, dagegen mobilisieren, aus welcher Ecke die auch immer kommen. Oder die, wenn hier ein Asylbewerberinnenheim von irgendwelchen Bürgerinitiativen weggeklagt werden soll, sich dagegen wehren und organisieren. Also die gibt's immer. Und das ist ja auch das Gute.
Darauf kann man ja hoffen. Also sich für AsylbewerberInnen, wie du sagst, sich zu engagieren, ist ja schon etwas, was die eigene Interessenlage nicht unmittelbar sieht, sondern schon in einem Kontext, dass man eine Gesellschaft bewertet, wie es überhaupt Menschen geht, nicht nur mir selbst, ob ich selber klarkomme. Würdest du den Anteil von Menschen in deiner Altersgruppe 18 bis 30 für groß oder für wachsend oder für potenziell ausbaufähig halten, der über die Tagesschau hinaus denkt?
Ausbaufähig auf jeden Fall. So lange ausbaufähig, bis wir eine bessere Vergesellschaftung haben. Wachsend weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Vermutlich, also die ganze, was jetzt gerade passiert in der arabischen Welt, was passiert in den Rändern Europas etc., das hinterlässt ja schon Eindruck und das sieht man ja auch im Fernsehen und es dauert ja nicht lange, ein bisschen nachzugoogeln und nachzuklicken und schon stellt man fest, ach ja, da gibt es ganz andere Formen der Organisation und ganz andere Probleme und vielleicht ist es wachsend und vermutlich ist es wachsend. Die Frage ist natürlich nur, führt das Bewusstsein darüber, dass es eine Krise in der jetzigen Gesellschaft gibt, dazu, dass man sich für eine selbstbestimmte, solidarische Art und Weise der Gemeinschaft entscheidet, oder führt es dazu, dass man diesen sozialen Krieg, der heutzutage schon herrscht, verschärft, indem man sich abkapselt oder indem man sich Verschwörungstheorien entwickelt etc. Das ist ja die große Frage. Aber die Leute, die sich Gedanken machen, vielleicht wächst dieser Anteil. Die Frage ist, in welche Richtung.
Also ich hatte jetzt auch so einen Hintergedanken. Es gibt ja Leute, Linke, die immer darauf setzen, dass solche Politisierungsmomente in Umbrüchen, in Krisen, in Krieg oder sonstige Dinge oder auch so ein Bahnhof in Stuttgart, dass die diese Momente zu irgendeiner Erkenntnis führen. Ich habe jetzt ein bisschen so getan, als würde das daraus folgen. Ich selber glaube da ehrlich gesagt nicht so dran, weil, wie du auch sagst, dass, also die Antwort ist in der Bewegung, in dem Moment der Erregung nicht gegeben. Also man muss sich schon ein paar Gedanken machen. Nun, klar, ich habe jetzt hier so Antifa-Zeugs aus den 90ern, also wo die Leute gar nicht wussten, dass es überhaupt Nazis gibt. Und sich gewundert haben, wo kommen diese Idioten denn auf einmal her und was wollen die denn von uns? Und wir machen doch hier nur ja, schicke Sachen in unseren besetzten Häusern. Und warum greifen die uns an? Das ist doch alles irre, was die dort tun. Und man muss sich auseinandersetzen, Gedanken machen. Und wo hat es die Wurzeln in der Gesellschaft und Nationalismus und. Und nun wäre die Frage, kann denn Aufklärung, Agitation, Argumentation, hat das Aussicht auf Erfolg?
Da bin ich mir sehr sicher, ja. Das funktioniert.
Hast du da Erfolgserlebnisse schon gehabt?
Meldet sich einer, ja.
Ich wollte gerade sagen, ihr, aber ich wollte dich ja heute als Individuum ansprechen.
Natürlich, es gibt immer Erfolgsmomente. Natürlich wird es ja nicht so sein, dass jemand sofort der lokalen Antifa beitritt und sich engagiert, aber natürlich hat man immer eine Art von Erfolgsmomente, wenn man einen gemeinsamen Nenner findet, wenn man sich über Sachen klar wird in einer friedlichen Art und Weise. Und ich denke, Aufklärung ist leider Gottes eine der wenigen Sachen, die zielführend ist, die nicht auf Gewalt basiert. Ne? Und
ja. Meine Erfahrungen sind da eher negativ.
Ja, kommt auch drauf an, wie man spricht.
Na, mit gebildeten, studierten, intelligenten Leuten, die man zum Beispiel im Café Elflein trifft oder so, die aber dermaßen vernagelt sind und dermaßen ja auch demokratiegläubig und irgendwie sich vorstellen, dass die Gesellschaft, in der wir hier leben, so eine Art, ja, also dieser übliche verbreitete Trugschluss, so eine Art Kommunismus ist.
Beste aller Welten,
ja. Ja, und Demokratie, das sei ja eigentlich das, was man als Utopie schon immer vorgeschlagen hat und immer wollte. Und das Argument ist doch aber, ich weiß nicht, also ich fühle mich immer sehr, sehr hilflos, wenn ich ein Argument, wie simpel es auch immer sein sollte, als das in einem Gespräch vorbringen möchte, was es ist. Ein Argument, also ein Grund, wo man sagen muss, wenn das stimmt, dann musst du jetzt aber anders denken oder du musst es mir widerlegen. Eins von beiden, aber du kannst nicht einfach sagen, ich denke dann genauso weiter wie vorher. Das ist vollkommen unmöglich, ja. Außer bei Leuten, die ohnehin schon so denken, wie man so drauf ist auch.
Ja, also da gibt es sicher verschiedene Strategien. Man kann Leute totreden, man kann laut werden oder man kann versuchen, in Gesprächen so einzusteigen, dass man guckt, wo sind denn die eigenen Widersprüche im Weltbild? Also wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere, der sich für, was weiß ich, Todesstrafe für Kinderschänder ausspricht, dann kann man es, denke ich, durch eine gewisse Taktik schaffen, dass diese Person auf Widersprüche stößt, wo sie merkt, da ist die Grenze des eigenen Standpunktes. Und das ist für mich eine Methode, aufzuklären über gesellschaftliche Verhältnisse, wie sie sind, dass man merkt, oh Gott, mein Standpunkt ist ja gar nicht so absolut, wie er am Anfang scheint. Aber ob das nun klappt oder nicht, das hängt dann zum einen von der Person ab, mit der du redest, zweitens von der Situation und drittens auch von der Art und Weise, wie du drauf bist oder ob du Bock drauf hast, mit solchen Leuten zu reden. Es ist schwer. Also, was die kritische Theorie damals in den 60er, 70er Jahren probiert hat, war das Projekt Aufklärung. Und es hat funktioniert, leider aber nur in einem akademischen Kreis. Und die Frage ist natürlich, wie öffnet man dieses Projekt nach unten? Wie macht man die Gesellschaft fähig für vernünftige, für intellektuelle Gedanken in gewisser Weise? Wobei der Alltag ja in keiner Weise intellektuell ist, leider Gottes. Und wir hatten ja vorhin schon über den Terror der Medien geredet, der hier alltäglich abläuft. Das ist natürlich ist keine gute Petrischale, wo kritisches, intellektuelles oder was auch immer Bewusstsein wächst. Aber ich denke, da gibt es im Menschen sowas, was tief, was man ein bisschen hinausdenken möchte, der Stachel der Kritik, wie Adorno sagt, und den kann man bedienen, wenn es funktioniert.
Hm? Okay, Medien, es ist klar, also das ideologische Geflecht, was die Nation, genau wie andere Nationen auch, und die ganze Bürgerwelt zusammenhält, das ist schon so ein aufeinander Zugehen von angebotener Erklärung für alles seitens der Politik, der Medien, der Thinktanks und wie auch immer.
Die kümmern sich schon.
Und aber auch einer sehr großen Bereitschaft, sich die Welt so zurechtzulegen gedanklich, dass man sich da irgendwie alles schon rechtfertigen kann. Auch was da an Umständen, an Belästigungen, Beschädigungen der eigenen Lebensinteressen man so erfahren muss, das ist dann eben alles irgendwie legitim. In dieser Medienwelt hat man natürlich als Mensch, der sagt, hey Leute, diese Beschädigungen und Belästigungen dieser Welt, diese Bedrohung, die sie gegen dich hat, das liegt an etwas ganz Bestimmten. Wir sagen natürlich im Salatschatten immer, wie das Ding heißt, Kapitalismus heißt es, was man natürlich so schnell wie möglich abschaffen sollte. Aber da hat man natürlich als Einzelner immer nur auch einen Einzelnen vor sich, den man da vielleicht, wie du es gerade beschrieben hast, überzeugen kann oder in ein Argument verwickeln kann.
Ja, das ist das große Problem. Ich meine mich zu erinnern, es gibt dieses Ding von Brecht, man versteht die Kraft, die Macht, dass die Bäume sich biegen. Das ist der Wind, das ist der Sturm. Aber man versteht nicht die Kraft im Alltag, warum sich der Straßenkehrer bückt. Und das ist das große Problem. Man hat abstrakte Verhältnisse, die sind überindividuell, die funktionieren nur im gesellschaftlichen Austausch, sind aber gebunden an konkrete Personen. Und natürlich kann ich einer Person sagen, was weiß ich, Frau Merkel, ja, Frau Merkel, Sie als Charaktermaske, als Agent des Kapitals stehen da und beherrschen uns. Aber das ist Quatsch. Frau Merkel funktioniert auch bloß innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Austauschs. Das ist die Frage, wo setzt man die Kritik an? Und meine Meinung ist, die muss jetzt nicht absolut sein oder so, dass man immer erst guckt, dieser Mensch möchte ja eigentlich im Grunde was Liebes, aber ist nicht er, sondern es sind die gesellschaftlichen Umstände, die ihn dumm machen. Und lass mich mit ihm über die gesellschaftlichen Umstände, nicht nur über seine Person oder sowas reden.
Ja. Okay, aber um letztendlich das, was dir da vielleicht gelingt im Einzelfall, gesellschaftlich wirkmächtig oder geschichtsmächtig, wie man auch sagt, werden zu lassen, muss man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen und sich organisieren.
Ja.
Vielleicht heben wir uns das für, hey, wir haben schon wieder Zeit verquatscht, für die nächste Abteilung auf und spielen mal eine kleine Musik. Marv hat, was sollen wir den Kreisler nehmen?
Genau, Georg Kreisler. Deine Freiheit, meine Freiheit.
Marv wird uns hinterher erklären, warum er sich gerade dieses Lied ausgesucht hat. Georg Kreisler, meine Freiheit, deine Freiheit. Okay. Ein philosophischer Exkurs in einem Lied über die Freiheit und die Organisation, ja, die man schon haben muss, um sich die Freiheit zu nehmen, die man im alltäglichen Zwang der großen Geldvermehrungsmaschinerie unterworfen zu sein, ja, wo nicht viel bleibt, außer der rein formalen Freiheit, dass man ja halt da ist und geltungslos schwätzen kann, was man möchte.
Ja.
Darf ich mal nach deinen Erfahrungen fragen, in Fragen, ja, Gleichgesinnte finden, agitatorisch wirksam werden, Leute gegen Faschismus, gegen sonst was aufklären und...
Ja, was... Also, ich selbst bin so reingerutscht in linkes, in antikapitalistisches, in antifaschistisches Gedankengut und fand das super, war da immer neugierig und habe dann auch bei so Bildungsstreik mitgemacht, bei Anti-Nazi-Protesten etc. und versucht da nach bestem Wissen und Gewissen mich zu organisieren und dafür zu sorgen, dass zum einen antikapitalistische Standpunkte in dieser, ja, wie soll man sagen, recht elenden Stadt Potsdam durchgesetzt werden und dass gleichzeitig auch noch versucht wird, antifaschistische Strukturen groß zu halten. Wir haben ja in Potsdam vor Gott, 2005 in etwa gab es ja so wieder eine Phase der faschistischen Gewalt, wo es zu dutzenden Übergriffen kam, sehr gewalttätig etc. Und danach ist es ein bisschen abgeebbt durch Repression, durch antifaschistischen Selbstschutz etc. Und nun sind wir wieder an einem Punkt, wo es sich wieder mehrt, wo es sich wieder erstärkt. Da gab es jetzt auf die Olga einen Anschlag, wo man vermutet, dass es auch aus der rechten Szene kommt etc. Und das ist so dieses Feld, in dem ich mich bewege und wo ich versuche, da Strukturen mitzuentwickeln, die sich gegen rechtes Gedankengut, gegen Faschisten wehren können.
Ja. Mhm. Ich hatte ja immer so den Gedanken manchmal, wenn man sich, eine Argumentation gegen Faschismus, war ich der Meinung, ist da gut, wo man sich einen Freiraum erkämpft, um nicht ständig angegriffen zu werden. Aber da ist das einzige Argument, glaube ich, der Baseballschläger. wenn man denn stark genug ist, das dann wirklich frei zu kämpfen. Jedes andere Argument würde aber darauf hinauslaufen, dass man der bürgerlichen Gesellschaft ihren Dreck nachräumt, ihren Müll, den sie gedanklich, menschlich hinterlässt.
Genau.
Überall. Genau. Umwelt und sozial und eben auch zum Antisemitismus, Rassismus und etc. Das sind ja alles ganz normale Folgen dieser Gesellschaft, an denen man sich zwar abarbeiten kann, aber sich tot arbeitet.
Genau, und das ist das Problem, wenn man als Antifa nicht wie ein Airbag wirken will, der dafür sorgt, dass das Nazi-Problem nicht allzu offensichtlich wird und die Bürgis in Ruhe ihren Kram machen können, dann muss man erkennen, dass Faschismus aus der Mitte der Gesellschaft kommt und dass es eben ein Produkt der bürgerlichen Vergesellschaftung ist. Und ich denke, deswegen ist radikaler Antifaschismus gleichzeitig eine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft selbst und eine Kritik an den Bürgis, die sich Potsdam bekennt Farbeschals umhängen, denn da auf Toleranzfesten tanzen und dann versuchen, dadurch ein Zeichen gegen Faschismus zu setzen. Aber es ist nur ein Zeichen und nicht mehr. Und die Nazis haben immer noch die Hoheit in ihren Kiezen etc. Und ja, das ist halt, man möchte nicht als Airbag funktionieren, man möchte was gegen Faschisten machen und gegen die Ursachen des Faschismus. Und deswegen sind rein Anti-Nazi-Proteste, denke ich, oft zu kurz.
Gibt es denn jetzt aktuell noch Kämpfe auszufechten, wo man sich Stadtviertel wieder begehbar machen muss? Oder?
Also soweit ich das überblicke, ist es so, dass vor allem jetzt in Bezirken wie Waldstadt und so, da gibt es schon recht viele Nazis. Aber es gibt auch recht viele Leute, die sich dagegen wehren. Also,
direkt ein akutes Problem ist im Moment nicht zu lösen mit den Kollegen von der rechten Front. dass man also nicht vernünftig auf der Straße gehen kann oder Angst haben muss, wenn man anders aussieht oder schwul ist. Oder
ich hänge leider nur in der Innenstadt rum. Ich weiß nicht, wie es in den Randbezirken aussieht, aber in der Innenstadt ist es, soweit ich es wahrnehme, noch nicht so.
Also ich bemerke...
Aber sie organisieren sich wieder und sie machen auch Aktionen. Sie rennen hier mit ihren Fackeln umher, sie begreifen Wohnprojekte an, hauen Scheiben ein, sie kleben rum, sie haben neue Websites, bilden neue Gruppen etc. Sie sind ordentlich am Machen und am Tun.
Also ich hatte 1990, 91, 92 hatte ich Angst, wenn ich nachts durch Potsdam lief und bin auch mehrfach von solchen Kollegen dass ich als Kanake beschimpft worden oder sonst irgendwas oder als Zecke oder was sie da so für Feindbilder drauf hatten. Da hatte mich dann in der Linken manchmal so ein bisschen gestört, dass man sich damit zufrieden gegeben hat, auch ein Feindbild zu haben, nämlich die Rechten. Da haben wir vielleicht nicht den Schuldigen, aber doch jemand, wo man gut sein Mütchen dran auslassen kann, auf die schimpfen und die für böse erklären. Und hast du die Erfahrung auch gemacht? Oder ist das heute nicht mehr so?
Das habe ich jetzt nicht ganz. Kannst du mal kurz?
Ja, das ist jetzt einer meiner typischen unverständlichen Formulierungen, die irgendwo hinlaufen, wo mein Gesprächspartner das nicht. Entschuldigung, ich probiere es nochmal. Wenn man, so wie damals in den 90ern, so einen großen, wirklichen Feind hat, kann man auch leicht eine Pose dazu einnehmen und sich mit der Pose genügen und sich daran so ein bisschen aufgeilen auch, dass man eben diesen Kampf, diesen ja auch wichtigen Überlebenskampf auch führt. Aber mir schien, dass es auch oft so ein bisschen daran stecken geblieben ist, in der Pose und dann eher in so immer wirklich ganz, als extrem. Schlag die Glatzen, bis sie platzen. Mhm. Also damals war das so die Skinhead-Bewegung, die so das Neofaschistische ein bisschen transportiert hat. Und das war dann eben auch irgendwie gut und wichtig. Da konnte man eben auch ohne ein eigenes wirkliches Ziel zu haben, einfach draufhauen. Und hat dann auch entsprechendes Publikum angelockt. Wo man manchmal nicht so richtig wusste, warum sind die nur auf der linken Seite und nicht auf der anderen.
Ja, vermutlich war die Situation damals noch sehr viel akuter und schlagt die Glatzen, bis sie platzen oder wie war das, war sicherlich eine Alltagsweisheit, weil so sehr viele Glatzen umhergelaufen sind, die man immer schlagen musste und vermutlich war es dann noch sehr viel konkreter, aber vermutlich hat die Linke auch versäumt, darüber hinaus noch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einzunehmen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, also sicher gibt es immer Leute, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, jetzt in Theoriekreisen rumzuhängen oder so, wie es Studis das machen, die sehr viel konkreter an die Sachen rangehen. Aber ich denke, das ist nicht falsch, ich denke, das ist richtig.
Ich mache mal einen großen Sprung. Ich glaube, ich habe mich immer noch ein bisschen verworren ausgedrückt. Sich mit einer Pose an was zerbeißen und etwas für schlimm erklären und sich selber als den Retter so ein bisschen fühlen. Auf einem, war es ein Hochschulsommerfest, ich weiß nicht, hier im Freiland habe ich hier ein Plakat gesehen von irgendwie Truppenteilen, die sich auch irgendwo links, radikal links, keine Ahnung, positioniert haben. Da hatten die ein Plakat aufgehangen mit einem Zitat von Tolstoi. Solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Mir sind in dem Moment also eine ganze Reihe von Hoffnungen an verloren gegangen, weil ich denke, also diese simple kausale Zuschreibung.
Absurd, ja.
Da hat man doch wirklich das intellektuelle Level aus den Augen verloren, oder?
Ich denke, das ist, wenn man sich so auf Felder bezieht. Das ist jetzt so eine Ecke, so antispezizistische Aktion, wenn ich es richtig überblicke. Ich weiß auch nicht, kenne mich da auch nicht so aus. Das sind so Inselkämpfe, denke ich, die natürlich berechtigt sind, aber die dazu tendieren, sich selbst zu verabsolutieren. Ich weiß es nicht. Man muss da, denke ich, doch die Mühe machen, so einen Überblick zu behalten, dass es verschiedene Strömungen in der Linken gibt, von antirassistischen, antikapitalistischen, antisexistischen Strömungen etc., die jeweils eigene Themen bearbeiten. Und ja, es kann absurd wirken, wenn nur das eine Schlagwort steht.
Na, vielleicht ist es das, dieses Verbeißen in dem, was man selber tut und sich daran festhalten, oder? Kann es vielleicht eine Erklärung sein?
Ich glaube, es gibt dieses wunderbare Zitat von Adorno, die Kunst ist es, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Und das Problem ist, dass die Macht der anderen sehr groß ist in unserer Gesellschaft und dass die eigene Ohnmacht proportional dazu wächst. Und wenn man sich ohnmächtig fühlt, sucht man nach Ausdruck. Und dann ist das Konkrete, das sehr viel greifbarer ist, als das Abstrakte, wie ich es vorhin schon mal hatte, eben weil es greifbar ist, tendiert es dazu, als Einzelfeld sehr viel, wie soll man sagen, sehr viel intensiver bearbeitet zu werden. Und ich denke, das ist selber Produkt der Unmündigkeit, in der wir heutzutage leben, dass man sich eben nicht so frei innerhalb der Gesellschaft bewegen kann, sondern dazu verdammt ist, durch organisierte Arbeitsteilung seinen eigenen kleinen Inselstandpunkt einzunehmen.
Hey, einen kleinen Beitrag leisten wir hier auch im freien Radio, um uns ein paar öffentliche Räume anzueignen. Dank MABBs Gnaden, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die uns diese Stunden hier offeriert. Wir spielen jetzt einfach noch eine Musik, damit wir noch zum letzten, vielleicht dem eigentlich wichtigsten, also für mich, was nehmen wir?
A und P würde ich gerne.
A und P. Der Titel heißt, steht hier, krank.
Krank.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen krank, oder?
Ach, der Text erklärt sich von selbst, er ist nicht sehr lyrisch.
Okay. Tja, das war aus den 80ern?
Ja.
Okay. Um vielleicht Verwunderung vorzubeugen, mein Gast studiert Philosophie, deswegen auch die vielen Adorno-Zitate und die vielen bildlichen und sehr sinnreichen Sprüche. Ich bin überwältigt und eigentlich war ja die Frage heute, die ich stellen wollte, was tun? Das heißt, wie kann man eine Form finden, außer hier mal eine Stunde im freien Radio schwatzen, die ein bisschen wirkungsvoller ist, wo einem jemand zuhört, wo man Leute erreicht, wo man eine Publikation auch mal drucken und verteilen kann, Veranstaltungen machen, wo 1000 Leute kommen oder einen eigenen Fernsehsender betreiben oder irgendwie wirksam werden. Was macht man da? Und da fiel mir so ein Stichwort ein, das auch bei uns im Freien Radio mal diskutiert wurde, Basisdemokratie. Ja. Das war so ein Ding, das in den 90er Jahren so der große Hit war. Alle wollten also die Demokratie richtig machen, die ja nicht richtig ist. So also alle 4 Jahre mal ein Stück Papier in Pappkarton. Mhm. Das ist so nicht jetzt Demokratie, aber richtig. Ist der Gedanke heute auch noch publik?
Also ich würde es eher als nicht Basisdemokratie, ich würde es eher Rätedemokratie nennen. Also das ist ja eine Form von Basisdemokratie, die sich dann aber in spezifischen Zusammenhängen organisiert, wo man über ein Thema redet, mit dem man Erfahrungen hat. Basisdemokratie, jetzt müsste ich abstimmen über, was weiß ich, wie die Wasserleitungen gepumpt werden. Puh, keine Ahnung. Aber ein Rat, der sich auskennt mit Wasserversorgung, der kann das hier besser organisieren. Und der kann dann in einen höher organisierten Rat die Sachen einbringen. Jetzt nur als kleines Gedankenspiel. Es ist natürlich wichtig, wenn man eine Organisationsform geschaffen hat, die emanzipativ sein möchte, die selbstbestimmt sein möchte, dass man nach gewissen Prinzipien vorgeht, also zum Beispiel ein Konsensprinzip, dass keine Entscheidungen getroffen werden, wo die Gruppe nicht mitgehen kann, wo es Bauchschmerzen gibt, wo es ein Veto gibt etc. Das ist sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob der Begriff Basisdemokratie das fasst. Es ist sehr viel mehr Kommunikation und sehr viel der Versuch, miteinander in einer Art und Weise zu reden, wo die Leute sich wohlfühlen und wo die Leute sich gegenseitig finden, um dann einen Konsens zu haben. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, mehr prozessorientiert als das. Ja.
Klingt erstmal gut. Würde ich wahrscheinlich bei dir offene Türen einrennen, wenn ich die Forderung stelle, diesen Basisdemokratie-Quatsch endlich zu den Akten zu legen,
ja,
und darüber nicht mehr zu reden? Ja. Und nun müsste man das Ding aber vielleicht benennen. Also ich glaube, ich habe gar keinen Streitpartner heute in dir gefunden. Ich kann mich mit dir ein bisschen zoffen.
Okay.
Nein, weil Demokratie würde ja dann doch heißen, man muss irgendeine Entscheidung fällen, die von den Leuten irgendwie ja so sich vorgestellt wird, ausgehen soll. Aber du hast gerade das Beispiel, also zum Beispiel konstruiert mit Wasserversorgung. Was will man daran abstimmen? Man will eine vernünftige Lösung.
Ja, die funktioniert.
Und wenn es kein Interesse gibt, wie in dieser Gesellschaft, von Leuten, die meinen, aus finanziellen oder sonstigen Gründen, also gar nicht aus einem Sachinteresse, was eben an der vernünftigen Wasserversorgung, was könnte daraus resultieren in der Zukunft und welche technischen und sonstigen Überlegungen muss man sich anstellen, ein Interesse haben. Dafür braucht man so einen Demokratiescheiß, um die widerspenstigen oder widerstreitenden antagonistischen Interessen halt irgendwie an den Tisch zu bringen.
Zu deckeln, ja.
Und könnte man vielleicht, ich rede dich heute total zu, könnte man vielleicht sagen, dass wenn man in dieser Gesellschaft sich organisieren will, man vielleicht einem Zwang ausgesetzt ist, der einen dazu treibt, weil also Basisdemokratie, was in vielen linken Zusammenhängen immer noch sehr hoch gehalten wird, also dass du das jetzt gar nicht tust, überrascht mich, und erfordert aber immer, dass man einen Zusammenhang hat, in dem man drin ist, Mitglied ist und andere nicht Mitglied sind. Und dann kann man abstimmen, auch im Konsens. Ja, auch wenn man es bis dahin treibt.
Ist das nicht notgedrungen so? Also ich bin ja jetzt nicht, ich tendiere jetzt nicht zwischen lauter Zusammenhängen. Also ich habe mein Haus, ich habe meinen Job oder hab das Feld, was mich interessiert. Also da verstehe ich dich jetzt nicht ganz.
Wenn man beschließt, auch im Konsens und halt so lange redet, bis die Hälfte nach Hause gegangen ist und schlafen gegangen ist.
Das ist hoffentlich nicht so.
Die verbleibenden drei entscheidenden im Konsens.
Nein, so funktioniert der Konsens nicht, aber.
Ja, wie auch immer, aber. Also, wir praktizieren jetzt zum Beispiel den Schweigekonsens. Jemand sagt was, okay, und wenn jemand sagt, nö, dann ist das so. Dann gilt das so.
Also,
bis auf Widerruf, ist, natürlich.
Ja, da gibt es sehr komplexe Art und Weisen, wie man das regelt. Es gibt verschiedene Konsensstufen etc. Da gibt es auch einen riesen Diskurs darüber, wie schafft man es, Entscheidungsformen zu finden, wo sich alle Leute wiederfinden etc. Und Organisationsformen, indem man jetzt auf einem Plenum alle Leute reinholt, aber jetzt nicht zwanghaft etc. Da gibt es eine riesen Diskussion. Ich glaube, diese Antwort ist nicht so leicht und vermutlich ist es irgendwann mal so, dass verschiedenste Gruppen mit den verschiedensten Themen andere Organisationsformen finden, worin sie Entscheidungen treffen. Ich denke, man kann es nicht so verabsolutieren. Was heute gemacht wird, ist zu sagen, Demokratie ist richtig, ist die einzig mögliche Sache, abzustimmen, etc. etc. Aber ich denke, dass eine Organisationsform viel komplexer, viel subtiler funktionieren können.
Du hast das Wort Plenum angesprochen. Ich kenne Leute, die kriegen rote Flecken im Gesicht, wenn sie das Wort Plenum hören.
Ja, kann nervig sein. Ja.
Weil man dort mit einem, nicht dort, im Plenum, das ist ja nicht der Ort, aber die Leute waren in bestimmten Zusammenhängen, wo man das bis zum Erbrechen zelebriert hat, diese Verbiestertheit und Verbissenheit, dass diese Form es nun sein soll, die statt eines Argumentes, statt einer Befassung mit der Sache irgendwas bringen soll.
Ja, aber das ist ja im Grunde nicht der Punkt. Also wenn es gibt schlechte Pläne, gibt gute Pläne. Also es gibt Pläne, wo man sich wohlfühlt, wo man es schafft, über ein Thema zu reden. Und es gibt Pläne, wo es nicht läuft. Woran auch immer das liegt. Also ich glaube, man an diesem Begriff muss man sich nicht so aufhängen. Es ist, wie gesagt, immer eine Frage, mit was für Menschen sitze ich da im Raum, was ist das Thema etc. Dann wird es mal anstrengend, dann wird es mal gut.
Naja, nein, Moment. Also das ist ja die Entscheidung, die am Ende gefällt werden soll. Die macht ja das Plenum brisant. Ja, dass man sagt, jetzt sind wir, ist quasi die, haben wir 2/3 aller Mitglieder sind dabei. Mitglieder muss man natürlich durchzählen, wie viele sind da, dass man die 2/3 dann auch ausrechnen kann. Und erst dann ist es, und dann kommt es drauf an. Jetzt haben wir endlich mal die ganzen Leute zusammen, die wir sonst nie zusammen haben. Jetzt müssen wir entscheiden. Jetzt muss eben auf Biegen und Brechen das durchdiskutiert werden. Und 24 Uhr ist Feierabend und dann werden wir uns entschieden haben. Das macht es ja so brisant, diese Pläne.
Ja, also es kommt drauf an, wenn ich eine Frage habe, morgen drückt der Schuh, jetzt muss es passieren, da kommt vielleicht manchmal die Galle hoch, aber die meisten Themen, denke ich, die sich stellen, die sind ja längerfristig, die sind mittelfristig, wenn man es ordentlich macht, und dann könnte das nicht passieren. Verstehst du, was ich meine?
Naja, oder wäre es vielleicht eine Möglichkeit, auf die Entscheidung einfach zu verzichten? Und die gar nicht zu fällen,
Nee.
Nee?
Denke ich nicht.
Erzähl mal, was müsste man denn zum Beispiel entscheiden?
Nun leben wir ja nicht in der Gesellschaft, wo Marx sagt, morgens wird gefischt, abends gejagt und mittags ein Buch gelesen oder so. Nun leben wir in einer Gesellschaft, die von sehr intensiven Zeitrhythmen geprägt ist, wo viel passiert, wo Termine sind, wie soll man sagen, wo man immer viel zu tun hat. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden, denke ich. Und vor allem auch vor allem, wenn es im Kampf gegen diese Form der Gesellschaft geht, müssen Entscheidungen getroffen werden. Ja, weiß ich nicht, Presseschluss. Gib mir jetzt noch eine PM raus. Muss passieren.
Ja, und dann gibt man die raus und fertig. Was muss man da palavern vorher drüber?
Und dann steht schon Nullifax drin. Dann schreibe ich, Nazis sind blöd, aber Herr Jakobs ist ein wunderbarer Typ.
Okay, also es geht in dem Fall aber um die Arbeit am Text. Die Arbeit am Text kann man aber nicht beschließen in einem demokratischen Verfahren, wie auch immer das aussieht.
Na, man kann darüber diskutieren. Also
man kann sich zusammenfinden und ein Gespräch drüber machen. Und die Ideen sammeln, die Kritiken sammeln und so gucken. So. Und dann hat man irgendwie ein Ergebnis und sagt, der Text ist okay. Und raus damit. Da ist nichts mit Entscheidung eigentlich dabei. Das ist, man muss zu dem Text erstmal kommen. Man muss ihn sich erarbeiten. Das ist ein Stück, was nicht vom Himmel fällt. Aber beschließen muss man es eigentlich nicht.
Ja.
Das ist also ich will die Demokratie durchstreichen da drin.
Okay, sondern
also nur die Sache übrig behalten.
Ja.
Und wenn der Text gelungen ist und man sagt, na jetzt ist um 12, okay, wir wollen alle nach Hause gehen, einen besseren kriegen wir heute sowieso nicht zustande, dann ist doch das schon eigentlich klar, was man denn macht mit diesem Text, den man in die Presse gibt.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, so in Reihenform tritt es einfach selten auf. Ich glaube, oft drückt der Schuh. Ja.
Das heißt also, der Beschluss ist dann quasi nur die Form, von der man glaubt, dass sie es ist?
Verteidige ich mein Wohnprojekt oder verteidige es nicht? Die Bullen kommen und räumen. Hau ich ab, mache ich es nicht. Das sind Entscheidungen, die werden getroffen. Und die müssen auf dem Plenum getroffen werden, die müssen nach Konsensprinzip, was weiß ich, getroffen werden. Und da ist ja der Prozess scheißegal. Da geht es ums Resultat. Und
eben, aber da braucht man auch keinen Konsens. Sondern man braucht eine vernünftige Einschätzung der Lage.
Ja.
Die kann man nicht durch Mehrheitsabstimmung machen, nicht durch 2/3 oder 1/4 oder durch 100%, durch gar nichts, sondern nur durch, dass man sich befasst mit dem, was jetzt vor ihm steht. Und man muss sich darüber unterhalten und alles an Wissen, was man hat, zusammentragen, und mehr ist doch eigentlich nicht. Hm. Also irgendeine Form von Abstimmung ist doch da generell überflüssig. Okay.
Verstehe ich ganz.
Ja, wir sind jetzt also beide nicht mehr so richtig in der Lage, einen klaren Gedanken so weit anzugehen, weil wir beide wissen, wir haben nur noch 3 Minuten.
Ach.
Und jedes Ausholen, ja, ist schon ein bisschen gedämpft. Jeder Satz, den man formulieren möchte. Wir werden noch eine Musik von dir spielen. Und ich denke, wir müssen das Gespräch nochmal fortsetzen.
Ja, gerne.
Jetzt haben wir schon die ersten Punkte zusammengetragen. Ich bedanke mich erstmal bei dir.
Ja, ich bedanke mich. Mir hat Spaß gemacht.
Dass du dich dem gestellt hast, diesen meinen wirren, dreimal um die Ecke gedachten Hinterfragung von allem und jedem. Und ich habe ihn ja völlig konfus gemacht, den Marv. Und entschuldige mich vielmals. Und ich denke aber, das gehört dazu, zur Herrschaftsfreiheit, zur Anarchie.
Man muss auch mal dusselig labern können, ja.
Genau. Und ich denke, das war aber heute eine der intelligentesten dusselig labern Stunde in der europäischen Radiowelt im Monat Juni des Jahres 2013. Mich könnt ihr hier wieder erleben im Moment, das haben wir jetzt den 4. am 2. Montag des Monats Juli und danach wieder am 4. oder in der Lesebühne Text im Untergrund am 19. Juli, am 26. Woche später im Kuze mit dem Textvarieté Krtacek, ehemals Maulwürfel, wo wir das Beste aus 6 Jahren Untergrund- und Papierpiloten vorlesen. Und wir nutzen die letzte Minute für ein Lied, was Marv mitgebracht hat. Die Sterne. Hau drauf und hau ab.